Hey, yo, es ist am Ende doch mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen Wohnzimmer. Es geht heute ums erste Mal, wieder ein erstes Mal in meinem Leben, das nicht nüchtern stattgefunden hat. Nur dieses Mal hat es ein bisschen länger gedauert, ganze 3 Tage lang, wovon ich rede. Vom Kölner Karneval. Da sind wir dabei. Das ist prima. Es ist Storytelling Time. Ich nehme euch mit. 3 Tage Kölle Alav. 3 Tage Ups and Downs. Gesellschaftskritik, Kulinarik, sportliche Parallelen. Alles ist mal wieder dabei. Bis auf eines. Das Niveau. Und dann sage ich am Ende mal ganz schön zu euch. Jetzt geht noch mal jener von euch. Schön auf der Bord. Und dann reite mal los. Ja, lecker Cowgirls und Cowboys. Hier ist Lokalverbot. Hallo. Ich hoffe, jeden von euch geht's gut. Mir geht's auch wirklich richtig, richtig gut, weil endlich scheint die Sonne wieder und ich bin so ein richtiger Sommermensch, ein Sonnenkind und es macht mich immer richtig glücklich, sobald die ersten Sonnenstrahlen meine Haut berühren und der Winter von dannen zieht. Auch dem geschuldet, dass ich überhaupt kein Wintersportfan bin und es ist endlich wieder länger hell, es ist früher hell. Wow, alles super, 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 super. Und sonst, boah, was ist die Woche passiert? Mein Lieblingsthema hier im Podcast oder was sehr oft auftaucht. Der Donald hat wieder mal zugeschlagen. Boah, langsam weiß man wirklich gar nicht mehr, was man sagen soll. Er ist so unberechenbar, so dumm. Das, was ich mir am Ende denke, der Kerl kann das doch alles gar nicht nüchtern durchziehen. Also, der behauptet ja von sich selbst, dass er noch nie einen Schluck Alkohol getrunken hat, weil sein Bruder so alkoholabhängig war und irgendwie daran gestorben ist. Und das war ihm eine Lehre, deswegen macht er das nicht. Aber ganz ehrlich, ich kaufe ihn das nicht ab. Also mittlerweile denke ich mir, dass der Kerl da 24/7 auf sämtlichen Substanzen unterwegs ist, rotzenvoll, sämtliche Interviews macht. Und dann, ich stelle mir, ihr habt es ja alle mitbekommen, dieses tolle Zelensky-Interview und ich kann es mir irgendwie nur so erklären, dass er dann am nächsten Tag aufwacht und von gar nichts mehr weiß und er liegt so komplett wasted im Bett, seine Haare komplett zerzaust und dann, so wie man es halt macht, man ruft erstmal seinen besten Kumpel an per FaceTime und dann liegt er da im Bett und ruft bei JD Vance durch und dann macht so diesen Sound, dass er hingeht und dann so: Alter Mann, JD, mir geht's so schlecht, ich hab so Kopfweh. Boah, wie sind wir gestern heimgekommen, Mann? Was war los? Ich weiß von gar nichts mehr. Und sagte JD: Boah, Donald, puh, war schon wieder heavy gestern, wir haben so viel Geld gebraucht. Ich weiß auch nicht mehr so viel. Oh, meint der Donald, ja. Hey, sag mir bitte, dass ich bloß keinen Scheiß gemacht habe. Hey, bitte, hab ich mit irgendwelchen Frauen geredet? Du weißt doch eh, Melania und ich, es läuft doch schon ewig nicht mehr. Die hat mich schon so lange nicht mehr rangelassen, aber ich will nicht so, ich kämpfe mich langsam zurück. Ich hoffe, ich habe es nicht versaut. Und mein Chaddy so: Boah, nee, also frauentechnisch war eigentlich alles gut, aber ja, sonst halt. Vielleicht hast du den ukrainischen Präsidenten vor der ganzen Welt bloßgestellt und 1,5 Stunden absoluten Bullshit live im Fernsehen gelabert, aber sonst ist eigentlich nichts passiert, also alles gut. Und dann meinte Don, ja, boah, gut, solange es nicht weiter ist, dann passt ja alles. JD, wie schaut's aus? 2 Stunden beim Wirt, machen wir weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Donald, auf jeden Fall. Ja, aber am Ende wird er vermutlich da nicht so ehrlich sein, sondern ihm eher sagen: Wow, das war das Beste, was jemals passiert ist, und ihn da blind supporten, wie cool doch der Auftritt war und was er für ein geiler Typ ist. Boah, ich weiß gar nicht, mir fallen da fast keine Vergleiche ein. Vielleicht so, wie es gibt doch dieses Meme, dass dass jede schöne Frau in einer Bar oder in einem Club immer noch so eine dicke beste Freundin dabei hat, die, sobald man sie anredet, sofort auf so wie so ein kleiner Hund ist, der so sie verteidigt und immer in das Gespräch mit eingreift, obwohl es eigentlich total unpassend ist. So, ja, und vielleicht hat Zelensky einfach in der Bar die Falsche angeredet, die Donaldine. Wobei, weirde Vorstellung, Donald Trump als Frau. Aber ja, er redet sie an und sie ist nicht so amused und sagt ihm so, ja, du bist voll blöd, Zelensky, lass mich in Ruhe, ich will keinen Drink. Und dann ist dieser kleine, dicke JD noch daneben, der dann immer sagt, ja, genau, sie will überhaupt keinen Drink von dir, verpiss dich jetzt, du Blöder. Und ja, so stelle ich es mir vor. Aber da muss man auch dazu sagen, weiß nicht, also weiblicher Donald Trump, uah, ganz schlimm. Da müsste schon Zelensky sehr, sehr viel trinken, dass er wirklich den Mut hat, sie da anzusprechen. Da muss schon richtig weit fehlen. Boah, da müsste ja fast schon Karneval sein. Und hey, wow, was für eine Überleitung. Da sind wir ja beim Thema der heutigen Folge. Heute geht's nämlich um Karneval. Und zwar war ich das erste Mal in meinem ganzen Leben in Köln auf dem Karneval. Und ich erzähle euch da jetzt ein bisschen, wie es war. Vielleicht waren ein paar Leute von euch auch noch nicht da und denken sich, wow, das wollte ich schon immer machen. Gib uns doch mal ein paar Tipps, wie man da richtig viel Spaß haben kann. Und hey, I'm your man. Das mache ich heute. Hier kommt ein kleiner Guide für, wie man auf dem Karneval auf jeden Fall nicht negativ auffällt, wie man richtig viel Spaß hat. Und ja, dann fange ich einfach mal an. Ja, und zwar ging meine Reise in München los und ich habe mich dazu entschlossen, dass ich 3 Tage auf den Karneval gehe, was ich, wenn ich das schon mal vorwegnehmen kann, im Nachhinein als blöde Idee bezeichnen würde, weil 2 Tage hätten auf jeden Fall auch gereicht. Der 3. Tag war ein richtiger Kampf, aber wie echte Krieger haben wir es natürlich durchgezogen. Aber wenn ich es nochmal machen würde, was ich definitiv mache, dann denke ich, dass mir 2 Tage am Ende auch reichen würden. Ja, und wieso die Reise losgeht, natürlich fährt man mit dem Zug nach Köln. Ich bin mittwochs schon hingefahren und bin mit dem ICE um 7:15 sowas von München aus Richtung Köln. Und was ich nicht gewusst habe, aber was anscheinend auch so ist, dass ja München schon da ziemlich auch im Karnevalsfieber ist. Also als ich in den Zug eingestiegen bin, das Abteil, wo ich war, da war wirklich jeder verkleidet. Also ich habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, wow, die haben auch das richtig gut so rübergebracht, dass die in ihrem Kostüm gerade drin sitzen, weil ich war in so einem Abteil, da waren lauter Typen mit so Hemden und so Chinohosen, die halt so Laptops auch dabei hatten, mega gut, und so Headsets, und die halt um 6:30 immer noch wahnsinnig wichtige Gespräche zu führen hatten, die sie auch in brutaler Lautstärke in ihr Headset reingegrölt haben. Und ja, das haben die schon gut gemacht, dass die diesen Businessmann rübergebracht haben. Neben mir saß einer, der hatte die ganze Fahrt sein Laptop auf, und normalerweise hat man ja immer diesen Privacy-Screen drüber, dass der neben dir nichts sieht. Aber der wollte mich, denke ich, teilhaben lassen, wie viel er doch noch arbeitet um diese späte Uhrzeit. Und er hat es tatsächlich geschafft, eine einzige PowerPoint-Slide von München bis nach Köln zu erstellen. Also ich weiß nicht mehr genau, wie lange man fährt. Gute 4 Stunden ist schon eine beachtliche Leistung. Und die ganzen Calls, die auch geführt wurden, die waren auch alle wahnsinnig, wahnsinnig interessant und wichtig. Also wenn man dann so zuhört, ist es schon wichtig, dass dieser Call im ICE laut geführt wird, anstatt dass man einfach eine E-Mail schreibt oder, keine Ahnung, sich denkt, ja, es ist vielleicht Mittwoch, 7, 8 Uhr, vielleicht klappe ich das Scheißding einfach mal zu, so wichtig kann es ja nicht sein. Aber gut, ich hatte ja das Kostüm nicht, auf jeden Fall Chapeau, war richtig, richtig gut. Ja, und dann habe ich mir da so die 4 Stunden irgendwie um die Ohren gehauen. Ja, was auch recht cool war, ich weiß nicht, ich habe das immer oder sehr oft im ICE, dass ich so einschlafe und dann auf einmal so ruckartig aufwach, und ich habe das ganz oft, dass ich da in so einer Schlafparalyse aufwach. Also wem das kein Begriff ist, du bist quasi wach, du siehst alles, aber du kannst deinen Körper irgendwie noch nicht bewegen. Du musst da richtig irgendwie ankämpfen, dass dein Körper sich wieder bewegt, Und ich stelle mir das immer mega komisch vor, wenn einer neben mir sitzt und ich kämpfe so irgendwie, dass ich meine Hand und so mich da aus dem Schlaf reißt. Das ist wahnsinnig unangenehm. Weiß ich dann nicht, was am Ende vielleicht unangenehmer ist. So ein Typ, der neben dir sitzt und 4-5 Mal im Zug den Anschein macht, als würde er gleich den Löffel abgeben. Oder einer, der einfach in seinen Laptop reinschaut und die ganze Zeit Bullshit über sein Headset mit irgendwelchen Kollegen redet. Aber am Ende muss es jeder selber wissen, sage ich da immer. Ja, genau. So spektakulär war die Fahrt dann nicht. Und dann war ich in Köln und wir hatten direkt ein Hotel in Bahnhofsnähe, was ich nur empfehlen kann. Also wir waren super schnell überall. Und ja, dann konnte es also losgehen. Wir haben nur noch einmal schlafen müssen und dann war schon der unsinnige Donnerstag. Und da steppt ja ab 11.11 Uhr der Bär. Das heißt, wir sind davor logischerweise aufgestanden und haben uns fertig gemacht und haben uns unser Kostüm angezogen. Und es gibt ja immer viele verschiedene Kostümtypen. Also ich bin immer sehr beeindruckt von Leuten, die sich da wahnsinnig viel Mühe geben und ihr Kostüm bis ins letzte Detail durchplanen, die sich ihr Gesicht schön anmalen. Vor denen habe ich am meisten Respekt, also die immer ihr ganzes Gesicht bemalt haben, weil das schaut vielleicht 5 Minuten lang gut aus, bis man aus dem Haus rausgeht, aber sobald man dann irgendwie 2 Getränke getrunken hat, verwischt es halt alles im Gesicht. Jeden, den man irgendwie berührt, ist rot oder grün, je nachdem, also dass man halt geht. Aber trotzdem Respekt vor denen, die das einfach machen und es denen scheißegal ist, weil ja, die wollen sich halt einfach verkleiden, geile Zeit haben und wie man ausschaut, ist natürlich scheißegal. Da gibt's aber auch das genaue Gegenteil davon, so Leute, die so Alibi-Kostüme tragen, Hauptsache sie schauen noch gut aus und dann wird da auf Frauen- oder Männerjagd gegangen in einem lässigen SWAT-Kostüm, wo man sich einfach nur diese SWAT-Weste umhängt und vielleicht noch ein kinky Paar Handschellen an der Jeans festmacht und dann kann es schon losgehen. Oder als Frau vielleicht die Teufelshörner und irgendwie ein bisschen grimmige Schminke ins Gesicht und dann war es das auch schon. Ja, aber gut, am Ende muss es halt auch da jeder selber wissen. Ich bin dieses Jahr als Michael Schumacher gegangen. Und wir haben uns da im Internet so einen Rennanzug bestellt und das kann ich nur jedem empfehlen. Bei Etsy gibt's da richtig geiles Zeug und wir haben uns aus Pakistan einen Kart-Rennanzug mit dieser Marlboro-Aufschrift und so weiter bestellt, haben uns da eine Ferrari-Cap dazu bestellt, so eine dumme Fake-Oakley-Brille, die der Michi gern mal getragen hat bei seinen Rennen. Und dazu noch so rote Puma Racing Schuhe. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, diese Standard-Rennfahrerschuhe noch mit so einem schönen Ferrari-Emblem drauf, wo ich mich immer frage, wow, wer kauft diese Schuhe auf Ernst? Also vielleicht mal, ich habe tatsächlich 40 Euro dafür gezahlt. Das, im Nachhinein schäme ich mich schon ein bisschen dafür. Aber die waren, glaube ich, von knapp 100 runtergesetzt. Also irgendjemand muss die auch schon mal für 100 gekauft haben. Man schaut maximal dumm damit aus, außer man hat halt diesen Rennanzug dazu an. Und ja, wir waren quasi bis ins letzte Detail, war dieses Kostüm durchgeplant und dann sind wir los. Und ja, dann ging es da zum Frühshoppen, nenne ich das mal. Ich weiß gar nicht, wie der Begriff da ist, aber man sitzt halt vor 11.11 Uhr zusammen und trinkt noch ein paar Kölsch und frühstückt halt da zusammen. Aber es ist irgendwie anders als bei uns. Bei uns ist ja traditionell irgendwie Weißwurstfrühstück, man trinkt irgendwie 5-6 Weißbier, isst ein paar Brezen und dann kann es losgehen. Da ist es ein bisschen anders. Also wir sind in die Wohnung reingekommen und die waren erstmal alle mega nett, also mega gastfreundlich. Da war so ein Fass Kölsch und es gab aber auch was zu essen. Und das ist so der kleine, aber feine Unterschied. Man geht in die Wohnung rein und man riecht sofort diesen beißenden Zwiebel-Mett-Geruch in der Wohnung, der mich vor allem die ganzen 3 Tage verfolgt hat. Also überall, wo man hinkommt, ist auf einmal immer dieser Mett-Geruch und das kann man sich vielleicht hier gar nicht so vorstellen, aber das ist halt da wirklich so, dass einfach am Tisch ist so eine Schale voll mit diesen weißen Zwiebeln, die gehackt sind, aber diese, die Zwiebeln, wo man schon heult, wenn man die im Laden in den Einkaufswagen tut, die haben so einen beißend aggressiven Geruch und dazu liegen halt einfach, keine Ahnung, 1,5, 2 Kilo Mett auf dem Tisch. Einfach so ein Fleischberg und ein paar Brötchen dazu. Und das ist da einfach so das Ding. Und die essen es auch total furchtlos. Also manch einer würde vielleicht sagen, boah, ich gehe jetzt auf den Karneval, ist ja, vielleicht habe ich keine Freundin, vielleicht lerne ich heute mal jemand kennen. Ich esse vielleicht sowas nicht, dass ich unangenehm aus dem Mund rieche oder so, aber es ist da wirklich komplett wurscht. Alles rein, scheißegal. Geil Mett essen. Ich habe es mich irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht schmeckt, aber ich bin da so voreingenommen, dass ich das irgendwie gar nicht probieren will. Mir ist es zu krass. Vielleicht, weil es aber auch hier in Bayern immer so als asozial dargestellt wird mit diesen Mad-Eagle-Jokes und so weiter und so fort. Man müsste es einfach mal probieren und ich glaube, es schmeckt auch saugeil. Aber ich habe mich ewig überwinden müssen, dass ich überhaupt mal eine Schlachtplatte in Bayern probiere. Vielleicht ist Mad so der nächste Step, den ich dann mache. Ja, und irgendwann, man kommt so an und dann redet man und man, das erste Mal, dass ich in Köln bin und mit einem Kölner rede, da sind natürlich die Fragen sehr, sehr stumpf am Anfang. Also ja, wie funktioniert Karneval und was weiß ich was? Man stellt sich leicht vor und dann kommen so typische Männerfragen, weil ich weiß nicht, ob sich da jemand wiedererkennt, aber ich bin da sehr leicht zu beeindrucken, was sowas angeht. Und ich bin ja auch ein bisschen Naturwissenschaftler und BWLer, sage ich mal. Ich bin sehr für Zahlen interessiert. Also ist schon wichtig für mich, dass ich da ein paar Indikatoren und Richtwerte habe, woran ich mich irgendwie festhalten kann, wenn ich durch diesen Abend, durch diese Tage ziehe. Und dann habe ich direkt gefragt, hey, ich habe den Namen vergessen von dem anderen, so, hey Kollege, was ist dein Kölsch-Rekord? Wie viel Kölsch hast du mal an einem Tag gepackt? Ja, und dann haben wir da so, er hat so erzählt, boah, er meint, dass er 70 Kölsch mal geschafft hat. Boah, ja, und dann natürlich glaubt man das erstmal. Und dann wird aber die Aussage, dann entwickelt sich da ein wissenschaftlicher Stammtisch draus. Also die wird dann direkt auf den Seziertisch aufgebahrt und dann geht's rein in die Diskussion. Und erstmal ist 70 wahnsinnig viel und dann fällt aber dem Geschulten auf, boah, Kölsch hat halt nur 4,8%, gell? Ich weiß nicht, es ist dann wie so, wenn man in einem anderen Land ist, dass man erstmal in die eigene Währung umrechnet, dass man weiß, oha, wie viel ist das eigentlich wert? Dann musste man natürlich erstmal in bayerische Massen umrechnen. Was denn so 70 Kölsch sind? Und ja, die bayerische Mast, so habe ich schon immer mit 6%. Also ich rechne in Wiesenmassen. Das ist dann schon eher das Traditionelle. Das ist so wie Leute in Deutschland, die noch in Mark umrechnen, die, boah, 10 Euro, das sind 20 Mark, leck, da habe ich viel mehr dafür gekriegt. Aber ich bin alte Schule, ich rechne in Wiesenmassen. Und ja, dann auf dem Zettel sind es halt trotzdem, gell, 10 Mass. Und 10 Mass ist schon richtig viel, also Hut ab. Und dann kommt man zu so einem Punkt, wo man merkt, wer wirklich Ahnung hat und wer nur Schwachsinn redet. Also das ist so genau das Ding, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, weil in der idealen Welt hat natürlich die Masse 1 Liter drin, aber jeder weiß, der schon mal im Bierzelt war oder vor allem auf der Wiesn, hey, da ist ja schon noch sehr viel Schaum drin und wenn man so anstößt, geht auch oft noch mal ein bisschen was raus, man lässt immer ein bisschen unten drin. Ha, 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 also auf dem Zettel 10 Mass, ja, aber wie ist es denn in der Wirklichkeit? Es ist ja bestimmt auch, gibt es da an technischen Universitäten Klausuren dazu, wo man dann rechnen kann, ja, rechnen Sie, keine Ahnung, Ronny aus Köln hat 70 Kölsch getrunken, wie viel ist das in bayerischen Massen und ignorieren Sie hierbei den Prostwiderstand und die Restmenge im Krug. Es wird ein ideales Umfeld angenommen. Ja, dann sind es 10. Dann sind es 10. Die Lösung liegt auf der Hand. In echt sind es vermutlich dann 11. bisschen mehr. Also Respekt, der Mann ist vom Fach, dem kann man trauen und es ist auch, also über den ganzen Tag 11 Masse habe ich auf jeden Fall nie geschafft, aber ich bin ja auch kein wirklicher Profisportler, das traue ich dem jungen Mann schon zu. Also es wurde gleich mal hochkomplex und man hat auf diese Art und Weise natürlich auch rausgefunden, dass man dem Mann trauen kann. Und dann konnte der Tag losgehen. Also wir waren vorbereitet. Natürlich hat man nochmal gefragt, hey, wie läuft denn hier Karneval so ab? Erklär's uns mal. Und ja, als wäre es so schwierig, da irgendwie, als bräuchte man eine bestimmte Technik, um das Kölsch zu trinken, als gäbe es irgendwelche Grußformen, auf die man achten muss. Wurde mir übrigens gesagt, also wenn ihr in Köln seid, immer Leute mit Helau grüßen und Altbier bestellen, das wird da sehr gern gesehen, also da macht man sich immer Freunde. Vielleicht das mal merken, das ist vielleicht die wichtigste Botschaft jetzt schon des ganzen Podcasts. Ja, und dann habe ich da mit einem ganz unverbindlich geredet und meinte so, ja, 11.11. ist eigentlich in Köln ungeschriebenes Gesetz, dass man halt so halbtags nur arbeitet und dann knallt's richtig. Und durch das, dass es dann ab 11 losgeht, ist seiner Meinung nach die Messe dann meistens schon so um 19 Uhr gelesen. Und ich finde es immer richtig schön, wenn Leute in solche Redewendungen verfallen. Um 19 Uhr ist die Messe meistens gelesen. Das heißt, wir haben schon mal so ungefähr einen groben Zeitplan für den Tag. Wir wissen, dass 70 Kölsch, wenn wir das schaffen, ist schon richtig gut. Jetzt sind wir wirklich gewappnet für alles. Und dann sind wir losgegangen. Die Sache ist halt im Formel-1-Kostüm, es war ja der erste Tag von drei, es war das erste freie Training so gesehen. Also da kann man schon mal zeigen, was der Motor drauf hat, aber er ist vielleicht noch nicht, man muss vielleicht am nächsten Tag noch mit den Ingenieuren zusammenkommen und ein paar Schräubchen drehen, dass er besser und runder läuft, aber an sich, man muss ja trotzdem auf die Rennstrecke raus, egal was ist. Und wir sind so, wie wir waren, raus. Ja, wir haben nur noch nicht gewusst, wie viele Stops wir am Ende machen wollen, welche Stoppstrategie wir verfolgen. Aber wir waren recht schnell dann schon beim ersten Stopp und es war so eine ganz normale Kölschkneipe, die 18 Euro Eintritt gekostet hat. Und es war, um es auf Bayerisch zu sagen, so eine richtige Borzen einfach. Also die haben da die Tische rausgeräumt, aber an sich war es ein richtiger Assi-Laden. Oder was heißt Assi-Laden? Ein ehrlicher Laden einfach. Und dann sind wir rein und es lief so kölsche Karnevalsmusik, wovon, es wird einem immer gesagt, hey, hör dir davor mal die Lieder an, weil so kannst du sonst nichts mitsingen und so, was ich gemacht habe. Aber ich habe die Lieder trotzdem nicht gekannt. Also man lernt sie dann schon und kann schon irgendwann so ein bisschen mitgrölen, aber so richtig textsicher ist man nicht. Also man singt natürlich trotzdem mit irgendwas, kölsche Jung, so, aber ja, am Ende hört auch niemand mit, was man so mitsingt. Die hatten auf jeden Fall einen DJ auch da. Der DJ hat eine Playlist gehabt, das waren dieselben 15 Kölsch-Party-Hits und die haben sich nonstop wiederholt und er saß halt an so einem Mischpult und jeder ältere DJ ist, glaube ich, verpflichtet bei solchen Veranstaltungen immer diesen silbernen Hut, diesen silbernen Glitzerhut und dieses silberne Glitzersakko anzuhaben. Also wenn man in den Laden reinkommt und der DJ hat das an, dann weißt du auf jeden Fall, dass die Musik richtig geil wird. Ja, und dann war das für mich schon mal was Neues, dass ich in einen Laden reinkomme und da ist es wirklich so, da war jeder so spendabel, so gastfreundlich, so nett. Das hat so viel Spaß gemacht, weil die Jungs da, die trinken ja eben aus diesen Kölschgläsern, diesen 0,2 Gläsern und die bestellen die natürlich nicht einzeln, sondern man kauft immer gleich so einen ganzen Kranz, wo 11 drin sind und das ist erstmal total cool anzuschauen, wie der Barkeeper da das einschenkt, weil der hat der Kranz schaut mit viel Fantasie aus wie so eine Revolvertrommel mit 11 Patronen drin und der haut das Fass einmal auf, dann läuft und dann lässt er immer so ein bisschen was rein und dreht dann mit einem Finger so weiter. Also so, als würde Old Shatterhand seinen Colt durchladen im Wilden Westen und das machen die richtig, richtig gut. Also es macht schon beim Einschenken zuschauen Spaß und dann kriegst du halt hier den geladenen Revolver in die Hand und machst dich zurück zu deinen Jungs und auf dem Weg zurück verschießt du schon mal die ersten drei Patronen, weil du irgendjemand eins gibst, der gibt dir dann eins und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein munterer Schlagabtausch und man man hat nie zu wenig zu trinken am Tisch, eher immer zu viel und man muss sich fast schon aufzwängen, dass man jetzt der sein darf, der den nächsten Kranz holt. Also da kann man echt noch was lernen. Das ist schon irgendwie ein lässiger Brauch da. Das vermisse ich hier, wenn ich ehrlich bin. Hier ist man schon oft ein bisschen diese Freibierlätschen. Oder was heißt, hier ist man, hier sind viele. Aber da ist es schon irgendwie cooler. Und vor allem kommt man mit so vielen Leuten ins Gespräch. Da muss ich wirklich sagen, Chapeau. Ja, und dann ging es halt da so munter dahin. Man hat den ein oder anderen Colt leer geschossen, das ein oder andere Mal wurde nachgeladen. Irgendwann sind wir dann aus dem Laden raus und ich habe meinen Kumpel verloren, der auch als Michael Schumacher gegangen ist. Wir haben ihn erstmal gesucht und nicht gefunden und der hat wohl einen ordentlichen Pace vorgelegt und hat dann einen schönen Boxenstopp gemacht und zwar war der nebenan beim Friseur und hat sich nochmal den Nacken ausschneiden lassen. Auch gut, man darf ja den Heckspoiler auch mal tauschen. Und er ist dann mit sehr viel Aerodynamik zurückgekommen. Die Reifen waren zum Glück noch warm. Und dann sind wir ins Uber und sind Richtung Hauptbahnhof gefahren und sind da ins Gaffel, so ein riesiges Brauhaus. Ja, und da ging die Party munter weiter. Das war dann schon eher so dieses, sag ich mal, Touristenpublikum. Da liefen dann auch mal hier Wackelkontakt und was weiß ich was. Aber im Endeffekt war die Veranstaltung dieselbe. Der Colt wurde wieder, die Colts haben geraucht, sage ich mal. Die eine oder andere Patrone wurde wieder verschossen und es war richtig lustig. Also hat sich durch den ganzen Abend durchgezogen. Irgendwann mal hat da ein DJ aufgelegt, der wohl sehr bekannt ist. Claptone heißt der. Der hat immer so eine goldene Maske auf und ist irgendwie so ein Ibiza-DJ, keine Ahnung was. Und es war wirklich jedem egal, dass dieser Typ da ist. Eigentlich war jeder genervt, dass dieser Kerl auflegt, weil jeder wollte halt diese Karnevalsmusik hören und nicht irgendwie so Elektro, Techno, keine Ahnung, was der Kerl auflegt. Und das fand ich auch cool. So, man merkt, die Jungs haben nur eines im Sinn, das ist Karneval und wirklich alle so herzoffen, so freundlich, so bemüht, einem die Kultur näher zu bringen, was man vielleicht aus Bayern gar nicht so kennt, weil man da ja doch oft dazu neigt, irgendwie grantig zu sein. So Wiesensachen, da ist man schon sehr schnell irgendwie judgy, wenn die am Nachbartisch irgendwelche Engländer sind, die halt einfach nur ohne Tracht da sind und irgendwie vielleicht ein schlechtes Hemd anhaben und sich halt da vollsaufen. Dann ist man gleich, die Assis und das und boah, der hat jetzt keine teure Tracht. Schau mal, was der für eine schäbige Uhr noch dran hat. Und das ist halt da gar nicht so. Also egal, welcher Kostümtyp du bist, vermutlich kannst du sogar ohne Kostüm hingehen und dir einfach nur so eine rote Nase aufsetzen und trotzdem ist jeder geil drauf. Jeder hat Bock, niemand hat Lust auf Stress und das fand ich auch wahnsinnig schön zu sehen. Jung und alt hatten einfach richtig viel Spaß zusammen. Ja, und dann sind wir irgendwann heim. Letzter Stop war nochmal bei Mackie, Klassiker, und dann war so gegen 13:30 die Messe auch gelesen am ersten Tag. So im Vergleich, 19 Uhr wurde angesagt, unsere Reifen ein bisschen länger gehalten. Fand ich schon mal einen soliden ersten Auftritt. Wir haben schon mal ein paar gute Runden gedreht, paar gute Zeiten in die Uhr gefahren. Kann man nicht jammern. Und dann ging es ab ins Bett. Ja, und dann kam Tag 2, Qualifying sozusagen. Und was das Gute ist, wenn man ein gutes Training davor hatte, so ein Motor, der kühlt ja über Nacht nicht komplett aus, sondern der hat eine schöne Resttemperatur noch am nächsten Tag, wo man dann echt viel schneller damit arbeiten kann. Und das haben wir uns natürlich zunutze gemacht, indem wir uns erstmal in der Früh mit den Ingenieuren zusammengesetzt haben und gecheckt haben, ja, wo kann man vielleicht noch das ein oder andere Hundertstel rausholen? Waren die Reifen gut? Muss man vielleicht doch auf die Slicks wechseln oder zieht man es mit den Hartreifen durch? Wetter war sehr gut auch. Wir haben uns dann entschieden, dass wir am zweiten Tag die Slickreifen aufziehen und mal schauen, was wir dann so für Runden in den Asphalt brennen können. Ja, und dann ging's los, gemütlich gefrühstückt. Und dann kam das nächste Highlight für mich und es war eine Kölsch-Brauerei, ein Kölsch-Brauhaus. Und wir sind reingekommen und direkt links, rechts hast du gesehen, wie diese Fässer schon angezapft waren und die Kellner oder der Köbis, wie das da heißt, schon mal die ersten Revolver durchlädt. Ähnlich fingerfertig wie in der Bar am Tag davor. Also man hat gemerkt, man ist direkt wieder im Wilden Westen. Und wir wurden dann an unseren Platz gebracht und dann ging es schon los. Und das ist auch was, was ich immer mega cool finde, wenn eine Bedienung einfach ein bisschen unfreundlich ist oder ein bisschen ist hier untertrieben. Der junge Mann war geisteskrank unfreundlich, aber das ist wohl da so auch ein bisschen aufgesetzt. Also die sind halt sehr direkt und reden dich total dumm an, wenn du was anderes außer Kölsch bestellst, was ich nachvollziehen kann. Und dann kam der junge Mann her und wir waren, keine Ahnung, 5, 6 Leute und dann, ihr trinkt Kölsch? Sagt jeder ja. Einer von uns wollte ein Wasser. Der wurde mehr oder weniger bis aufs Blut beleidigt, was das soll. Und er ist kein Bademeister und sowas bringt er nicht. Und dann hat er am Ende seinen vollgeladenen Kranz bei uns auf den Tisch gestellt und hat jeden einen Kölsch rausgetan. Und was da das Geile ist, wer es noch nicht gehört hat, aber sobald du deinen Kölsch ausgetrunken hast, kriegst du sofort ein neues, egal ob du es bestellst oder nicht. Also der Kellner oder der Kürbis ist wirklich, der scannt immer den ganzen Raum und sieht sofort, okay, hier ist das Glas leer, zack, kommt schon das nächste. Und der hört erst auf, wenn du deinen Deckel oben auf das Glas rauf tust. Und das finde ich auch sehr cool. Das wäre auch was, was in Bayern irgendwie cool wäre. Natürlich mit 05 nochmal eine andere Hausnummer. Aber trotzdem. Und so bist du halt die ganze Zeit so am vor dich hintrinken. Das Essen war auch sehr gut, obwohl ich nichts gegessen habe. Aber mit den anderen hat es geschmeckt. Ja, und dann wurde das immer munterer. Langsam hat sich der Laden gefüllt. Man merkt, ja, boah, es ist doch Karneval. Sehr viel kostümierte Leute. Und dann kam die zweite Sache dazu, die ich auch unfassbar cool finde da. Und zwar ist es der Dialekt. Und es gibt verschiedene Dialekte in Deutschland, die irgendwie so eine gewisse Wärme ausstrahlen oder vielleicht sogar das Gegenteil. Ich finde da immer, Bayerisch kommt schon sehr schnell ein bisschen arrogant rüber und grantig. Aber dieses, wenn so ein Kölner mit dir spricht, ist es irgendwie so richtig gemütlich, so genussmenschenmäßig. Und zwar, ich bin da in meinem Michael Schumacher Overall irgendwann auf die Toilette gegangen und dann komme ich so raus und dann gehe ich an so einem Tisch vorbei und irgend so ein saualter Typ stellt mir einfach so einen Fuß, gell, und ich falle halt so leicht drüber. Sage ich so, ja, hey, Kollege, alles in Ordnung? Und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und dann der andere von denen hat so seine Hand auf meine Schulter gelegt und sagt dann so, hör mal du, der Michael, das war immer mein Lieblingsfahrer gewesen. Der Michi. Das war ein super Typ gewesen. Und wow. So direkt, wir waren drin, wir waren auf einer Wellenlänge, hat dann erzählt, wie ihn der Michi früher immer durch die Wochenenden gebracht hat, was das für tolle Zeiten waren. Und ja, nebenbei, ich weiß nicht, wie viel Kölsch der hat. Er meinte auch beim Reingehen, ob wir mit dem Auto da sind, wir dürfen nur 15 Kölsch trinken, weil danach darf man nicht mehr Auto fahren. Also sie achten auch auf einen. Und man hat direkt gemerkt, diese Wärme, die die ausstrahlen, die zwei, die werden den höchsten Spaß an diesem Tisch gehabt haben, gute Gespräche. Und man geht dann so mit offenen Ohren durch diesen Karneval und hört schon ein paar Mal wieder vereinzelt paar Kölner Sätze, die einen irgendwie im Kopf hängen bleiben. Und ich bin dann auch mal so angestanden bei so einem Imbiss. Und da waren so zwei Mädels vor mir, die waren sehr jung, also keine Ahnung, irgendwas zwischen 20 und 25. Und dann meint die eine so zu dem anderen so, ja, hör mal, du, das mit dem Aaron, war das nur Jux gewesen von dir oder war das was Ernstes? Und das finde ich auch so, dieses krasse Gegenteil, also bei so älteren Herren strahlt es natürlich enorme Gemütlichkeit aus und es funktioniert aber dann auch bei den Frauen, nur dass diese Gemütlichkeit, finde ich, immer noch impliziert, dass die Leute doch höheren Alters sind. Und also, ich weiß nicht, die haben halt dann wirklich uralt gewirkt, einfach nur, weil sie das geredet haben. Das mag jetzt der eine gut finden, der andere schlecht. Ich finde es auf jeden Fall faszinierend, wie gemütlich dieser Dialekt ist. Und ja, ich weiß nicht, welches Ranking ich in Deutschland machen will. Es gibt ja so viele Dialekte, aber Kölsch von, wenn ich irgendwo hinfahre und die Leute reden da so, dann weiß ich schon, es wird gemütlich. Es kann nur gut werden. Und es wurde dann auch gut. Wir sind dann weiter ins Unkelbach, hieß der Laden. Und ja, das war auch einfach eine schöne Karnevalsparty. Da muss ich jetzt nicht so ins Detail gehen, weil im Endeffekt ist dann doch jeder Abend gleich. Aber gut, ich meine, warum sollte man was am Konzept ändern, wenn der Abend davor schon so gut war? Dann passt's ja. Ich muss nur leider sagen, dass ich irgendwann mal Probleme mit meinem Getriebe hatte. Hinten raus, irgendwas war falsch eingestellt, weil ich hatte dann doch enormen Schluck auf. Und da kann man dann auch irgendwie nicht mehr die PS auf die Straße bringen. Das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber jetzt nichts, was man nicht bis zum Rennsonntag oder in dem Fall bis zum Rennsamstag noch in den Griff kriegen könnte. Es war wieder ein schöner langer Abend, der tatsächlich letzter Stopp mal wieder McDonald's und dann heim. Und dann, glaube ich, war auch am zweiten Tag die Messe so gegen 1 Uhr, 2 Uhr gelesen. Dann war es soweit. Der große Tag des Rennens, Grand Prix von Köln. Die beiden Ferraris an Startplatz 1 und 2. Wer hätte das gedacht? Wir haben wirklich ein gutes Qualifying hingelegt. Trotz diesen Schluckaufproblemen hat man davor echt gute Rundenzeiten gefahren. Von dem her war das alles kein Thema. Aber was man schon merkt, wenn man halt als Rennfahrer so 2 Tage in diesem Boliden sitzt, so am dritten Tag, wenn du aufwachst, natürlich Motor immer noch schön warm. Aber es ist schon ein bisschen eng und so, dir tut schon vieles weh. Der Körper ist nicht mehr so fit wie am ersten Tag des Trainings. Aber gut, ich meine, am Ende ist man ja nicht umsonst in der Formel 1. Dieses ganze Kartgefahr und so, das können die Amateure machen. Es ist halt einfach so, wenn 3 Tage angesetzt sind, dann muss man auch 3 Tage liefern. Am Ende zahlen die Leute Eintritt fürs Rennen und nicht fürs Qualifying und so, natürlich auch, aber. Was wäre ein Qualifying ohne Rennen wert? Natürlich gar nichts. Und das haben wir uns auch gedacht und haben uns dann dazu überredet, ja, wir geben den Fans nochmal das, für das sie am Ende des Tages Eintritt zahlen. Und so war es dann auch. Natürlich wieder kurz zusammensetzen in der Früh mit den Ingenieuren, bisschen drüber reden, was waren die Fehler gestern, was kann man besser machen, worauf liegt der Fokus? Wir haben aber gemerkt, ja, die Slicks haben sich relativ gut geeignet für die Strecke da. Und es war auch gewohntes Terrain. Wir haben uns wieder ins Gaffel begeben. Und ja, da, was wir anfangs für eine wahnsinnig gute Idee gehalten haben, war, dass wir uns das Hotel sparen von Samstag auf Sonntag und einfach den letzten Zug von Köln heimnehmen, weil ja, dann können wir ja gemütlich im Zug schlafen und alles gut. Und deswegen standen wir halt morgens im Schumi-Outfit mit unseren Koffern vor dieser Brauerei. Und man konnte die Koffer dann aber netterweise da abgeben. Ja, und dann ging's los. Dann wurden die Colts wieder geladen. Natürlich gab's wieder rauchende Colts, quietschende Reifen. Und wie das halt so ist, bei so einem Formel-1-Rennen, die Getränke, die kosten natürlich auch ordentlich was. Also, so 0,2 Kölsch, was auch echt viel ist, kostet dann 3 € und man geht eigentlich jedes Mal, wenn man den Revolver durchladen lässt, ist man 33 € los, was dann irgendwann mal am letzten Tag doch auch ordentlich ins Geld geht. Also es ist schon eigentlich geisteskrank, was da weitergeht. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch für einen guten Zweck. Man will den Zuschauern was bieten. Und so haben wir dann auch einfach unseren Mann gestanden. Und auch wenn es wehgetan hat, haben wir alles gegeben. Am Ende des Tages haben wir fast schon mit tränenden Augen das letzte Kölsch dann getrunken und sind dann gemeinsam fast zeitgleich oder eigentlich zeitgleich ins Ziel gefahren, haben gejubelt und haben uns nicht umgedreht, sondern sind straight weiter zum Bahnhof. Und dann kam eigentlich die Siegerehrung, was dann am Ende des Tages vielleicht das Schlechteste war, weil die Idee mit dem Hotelsparen ist natürlich auf dem Zettel wahnsinnig gut. Und der ICE heim hat 20 € gekostet. Und haben uns gedacht, ja gut, das ist Sitzplatzreservierung, kostet nochmal 15 €. Ja, warum denn? Wer sollte denn so spät einen ICE nehmen? Ja, da wird immer noch ein Platz frei sein. Und dann kamen wir dann rein. Natürlich nach so einem Rennen, du bist schon fertig. Du merkst jede Kurve mittlerweile. Man geht manchmal noch Kurven mit, obwohl es geradeaus geht, wenn man diese Strecke so im Kopf hat. Und dann waren wir endlich im ICE und was stellen wir fest? Oha, der komplette Zug ist voll. Nur noch in der ersten Klasse war was frei. Wir haben uns gedacht, natürlich als Rennsieger kann man sich da schon reinsetzen. Pustekuchen, der Schaffner hat uns dann verscheucht und wir mussten dann, ja, wir wurden gegroundet im zweiten Abteil, zweite Klasse. Erstklassige Fahrer mussten in der zweiten Klasse am Boden sitzen bzw. schlafen und die Zugfahrt kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Also gefühlt 30 Stunden sind wir da gefahren im Rennanzug, was halt auch noch ganz toll ist. Und dann irgendwann mal waren wir endlich daheim und um 6:30 waren wir in München am Bahnhof im Michael-Schumacher-Kostüm mit Koffern. Und man kam langsam wieder zu sich, die Euphorie des Rennsiegs ist verflogen, man war wieder zurück im realen Leben. Niemand, der einem gesagt hat, wie toll der Michael doch ist, sondern nur ernste Blicke, mustern einen in der U-Bahn. Aber so ist es, denke ich, auch als Promi. Die Leute starren einen halt einfach an. Die haben bestimmt mitbekommen, was wir da in Köln auf die Strecke gezaubert haben. Ja, was ist dann am Ende des Fazits? Was sind die Key Takeaways? Was kann man sich merken? Wie habt ihr euch vorzubereiten, wenn ihr da auch mal hin wollt und noch nie da wart? Ja, also jetzt als frisch gebackener Grand Prix-Sieger kann ich euch das ja sagen. Kostümtechnisch würde ich schauen, dass man eins mitnimmt, wo man möglichst wenig verlieren kann. Also so ein Renn-Overall ist schon echt gut, weil du hast halt einen Reißverschluss, den du auf und zu machen kannst. Und da ist dann alles auch gut verstaut. Drunter vielleicht noch eine Tasche mit Hosentaschen, eine Hose mit Reißverschluss-Hosentaschen. Dann ist alles gut verstaut. Man verliert nichts. Wir hatten dazu noch ein Cap, Sonnenbrille, Handschuhe. Aber das kann man normalerweise alles verlieren. Und man das Kostüm macht immer noch was her. Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen, dieser Renn-Overall. Dann wurde mir gesagt, wenn man hinfährt, soll man sich möglichst früh schon um die Karten bemühen, für die Abendveranstaltungen, weil die wohl sehr schnell ausgebucht sind und ansonsten sind da ewig lange Schlangen. Ich habe auch mitbekommen, dass es für manche Sachen Flatrate-Partys gibt. Irgendwie für dieses Gaffel, wo wir waren, hätte es wohl 111 Euro gekostet, für einen Abend da eine Flat zu haben. Also das kann man sich ja umrechnen, wie viel Kölsch man trinken muss. Wenn eines 3 Euro kostet, aber da ist wohl Wein und so auch dabei, also wenn man ja ein erfahrener Rennfahrer ist, kann man das schon machen. Und ja, ansonsten gibt's eigentlich nicht wirklich was. Der Tipp mit letzter Abend Hotel sparen, muss man am Ende selber wissen, aber ist schon gut, man spart sich Geld, dafür wird's halt maximal unbequem. Und sonst, ja, ist es eigentlich relativ selbsterklärend. Frage am Ende ist schon noch offen, ob ich 70 Kölsch an einem Abend geschafft habe. Natürlich nicht. Der Rekord bleibt bei dem jungen Mann, vor dem ich massiven Respekt habe. Ah ja, und was man vielleicht zwischen den Zeilen auch noch lesen kann, vielleicht sollte man doch den ein oder anderen Geldschein mehr einpacken, weil ganz so billig ist der Spaß dann nicht. Man braucht schon ordentlich was, aber man kriegt ja auch was fürs Geld. So 0,2 für 3 Euro kann man nicht knurren am Ende. Ja, das war mein Erlebnis in Köln, mein erster Grand Prix sozusagen. Und am Ende des Tages ist es ja vielleicht nicht nur ein Grand Prix-Sieg gewesen von mir, sondern auch ein Grand Slam-Sieg. Also es gibt ja im Tennis die 4 großen Turniere im Jahr und wenn du die mal gewonnen hast, dann bist du was. Und vielleicht ist es auch bei so, ich nenne es mal, gemütlichen, deutschen, traditionsreichen Festen der Fall, dass man da einmal gewesen sein muss und alles gegeben haben muss. Und ja, die Saison fängt ja beim Tennis traditionell auch mit den French Open an. Aber da sehe ich jetzt Karneval nicht so als French Open. Also Karneval ist für mich, ich würde sagen, es gibt keine strenge Kleiderordnung. Belag, worauf man spielt, ist schon hauptsächlich auch Asphalt. Das wäre sowas US Open. US Open, schon ein gutes Turnier, aber auch nicht das prestigeträchtigste. Was gibt's denn noch in Deutschland? Und dann für mich als Münchner, was heißt als Münchner, als Bayou-Ware, muss ich schon sagen, die Wiesn ist für mich schon Grand Slam Nummer 1. Also strenge Kleiderordnung, sehr, sehr traditionsreich. Wir haben auch wie bei Wimbledon immer, da schaut ja das Königspaar zu, bei uns König Söder anwesend. Also sind schon sehr, sehr viele Parallelen. Der Belag, Wimbledon ist Holz. Aber wenn man eine richtig gute Performance macht, Wimbledon ist Holz auf der Wiesn, ist schon viel Holz. Aber ist dann schon so, wenn du richtig, richtig gut spielst, wirst du dich auch mal irgendwann auf diesen Kotzhügel legen, was dann doch dem Rasen, dem englischen Wimbledon-Rasen sehr, sehr nahe kommt. Ich denke auch, dass die zwei Rasen ziemlich identisch sind. Also kommt es dem Ganzen sehr, sehr nah, würde ich jetzt sagen. Also Nummer 1 Grand Slam Deutschland Wiesn. Nummer 2 würde ich dann aber schon sagen Karneval. Und Nummer 3, ja, muss ich sagen, Mallorca gehört ja auch irgendwie zu Deutschland dazu. Und es durch den Strand da, wird da schon auch gern mal auf Sand gespielt. Und dann hat man schon mal alle drei Beläge mehr oder weniger durch, die es so wirklich im Tennis gibt. Ja, und jetzt muss ich aber ehrlich sagen, ein vierter Grand Slam fällt mir überhaupt nicht mehr ein. Und ich probiere auf jeden Fall dieses Jahr, dass ich vielleicht 3 Grand Slams spiele. Also hinter dem ersten ist jetzt ein Haken. Eindrucksvolle Performance, finde ich, kann man schon so sagen. Kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Wiesn bin ich natürlich auch am Start. So, ja, muss man natürlich. Malle, es wird schwierig, aber muss ich mich auch anmelden. Aber jetzt bleibt halt eine Frage offen. Was ist das vierte Grand Slam in Deutschland? Und während ich da so gesucht habe, also ich kann halt irgendwas, sowas wie Cannstatter Wasen, keine Chance, Mann. Ich kann nicht 2 Volksfeste hier in den Grand Slams haben und dann ist natürlich Wiesn an der 1. Also, sorry, das geht überhaupt nicht. Aber ansonsten, das kann doch nicht sein, und dass wir in Deutschland nur 3 so riesige Dinge haben. Vielleicht ist es dann auch einfach, je nachdem, wo man herkommt. Mir fällt auf jeden Fall nichts mehr ein. Ich wäre wahnsinnig dankbar, falls ihr mir sagen könntet, was euer viertes Grand Slam ist. Und vielleicht gibt's einen von euch oder eine von euch, die schon mal auf allen 4 Grand Slams in einem Jahr gespielt hat und hoffentlich auch gewonnen hat, eine gute Figur gezeigt hat. Schreibt mir einfach, würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Abo da. Folgt mir auf Instagram, lokalverbot.podcast. Und ja, ich freue mich über sämtliche Rückmeldungen und so weiter und so fort. Ja, das war es gewesen für heute, sag ich mal, ne? Und am Ende sag ich wie jedes Mal, so zerbröselte Keks nun mal. Macht es gut.